ihr Wunderbaren, mein Name ist Isabel, mein Sohn Henry ist über ein Jahr alt. Mein Gott, was die Zeit verfliegt. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Der Beckenboden, der war natürlich schon immer da. So richtig bemerkt und mich mit ihm beschäftigt, habe ich mich allerdings nie. Bis zu meiner Schwangerschaft. Da hat er nämlich plötzlich angefangen, weh zu tun. Dennoch habe ich ihm viel zu wenig Beachtung geschenkt, sowohl in der Schwangerschaft als auch danach. Denn ich weiß natürlich, dass Beckenbodentraining enorm wichtig ist, weil ansonsten nach Schwangerschaft und Geburt Folgen wie Inkontinenz, Schmerzen, Probleme beim Sex nur ein paar der Probleme sind, die auftauchen können. Deshalb freue ich mich total, dass Jasmin sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen und uns zu unserem Beckenboden zu begleiten und uns mehr zu dem Beckenbodentraining zu erzählen. Jasmin kommt aus Österreich, ist selbst zweifache Mama, Yogalehrerin und Beckenbodentrainerin. Auf ihrer Website soundofyoga.at beschreibt sie ganz wunderbar, warum der Beckenboden und wir als Frau eine Einheit sein sollten. Aber nun führt sie euch erstmal durch diese Folge, verrät euch, was der Beckenboden so kann und was er so können muss unter Schwangerschaft und Geburt und wie wir ihn darin am besten unterstützen können.
Hallo liebe Jasmin, willkommen im Echte Mamas Podcast.
Hallo liebe Isabel, vielen Dank, dass ich bei euch heute zu Gast sein darf.
Ach, ich freue mich total, weil wir haben ein spannendes Thema, was ich ehrlicherweise ganz schön vernachlässigt habe. Es geht um den Beckenboden. Vielleicht fangen wir mal ganz praktisch an. Wo genau sitzt der überhaupt, der Beckenboden?
Also der Beckenboden, der ist zwischen den Schambein und den Steißbein und den beiden Sitzbeinhöckern. Also wenn du mal wenn du gerade auf einem Stuhl sitzt und deine Hand nimmst und die unter dich gibst, kannst du mal einfach probieren, das zusammenkneifen, also den Beckenbodenbereich, und dann wirst du spüren, dass sich da was tut. Und in diesem Bereich ist eben genau der Beckenboden.
Genau, ich hätte nämlich später auch nochmal gesagt, ich finde, es ist recht schwer, selbst zu wissen, wo er ist, ihn zu finden. Aber das war ja eben schon ein ganz guter Tipp. Oder hast du noch irgendeinen Tipp, wie wir den aufspüren können, auch wenn wir natürlich eigentlich jetzt wissen, wo er sitzt?
Ja, man kann zum Beispiel auch mal einen Spiegel nehmen, sich hinsetzen, die Beine spreizen und mal da runterschauen, und da, wo man eben auch die Körperöffnungen hat, das ist eben auch genau zwischen Steißbein, Schambein und den Sitzbeinhöckern, also im Beckenbereich, dieses Trampolin, was die ganzen inneren Organe nach oben hält, das ist der Beckenboden.
Okay, jetzt hast du es eben schon ein bisschen angedeutet, er hält die Organe oben. Denn was ist die Aufgabe von so einem Beckenboden?
Also der Beckenboden hat eben verschiedene Aufgaben. Also erstens eben, er hält eben natürlich die ganzen Organe nach oben. Er ist natürlich auch sozusagen unser Sexualorgan. Also er hat natürlich die Körperöffnungen, er muss öffnen und schließen. Und ja, also ganz verschiedene tolle Sachen, und meistens wissen wir gar nicht, was er macht, oder wissen eben gar nicht, wo der Beckenboden ist, da wir ihn gar nicht spüren, bis dann meistens ein Problem kommt und dann weiß man, wo er ist.
Und dann also diese Probleme können sehr oft schon in der Schwangerschaft auftreten, weil da ändert sich ja auch, beziehungsweise da kriegt der Beckenboden ja quasi eine Zusatzaufgabe. Da muss er ja auf einmal nicht nur die Organe halten, sondern auch das Baby, oder?
Ja, genau. Also das ist erstens schon mal die hormonelle Umstellung, und natürlich auch der Beckenboden ist ja wie ein Trampolin, und da kommt natürlich immer mehr Druck drauf, und dann, ich will jetzt nicht sagen, er wird ausgeleiert, aber natürlich ist es eine Anstrengung für den Beckenboden. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man eben vielleicht bestimmte Übungen macht, dass man ab und zu mal das Becken hochgibt, einfach, dass der Beckenboden entlastet wird, weil das ist natürlich eine mega Anstrengung, was er da in der Schwangerschaft hat. Und es ist oft so bei schwangeren Frauen, dass sie eben im dritten Trimester leicht inkontinent werden. Das ist absolut kein Problem, das ist ganz normal. Man kann auch nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, inkontinent sein, ein paar Wochen, aber nicht länger. Also wenn man nach 8 Wochen ungefähr noch inkontinent ist, dann soll man schon mal schauen. Und man kann ja auch rückbildend schon viele Sachen mit der Atmung machen, mit Visualisierung vom Beckenboden, einfach, dass man dem Ganzen gegenwirkt.
Okay. Ja, weil du hast eben schon gesagt, der hat ganz schön was zu tun in der Schwangerschaft. Deswegen ist es ja auch tatsächlich so, also Inkontinenz kann natürlich damit einhergehen, aber auch wirklich richtige Schmerzen, ne? Also der Beckenboden, ja. Der kann auch ganz schön wehtun. Was können wir da tun? Und liegt es dann daran, dass der Druck einfach zu groß ist, oder warum tut es dann so weh?
Das kann eben sein, dass der Druck groß ist oder auch einfach. Es ist generell die körperliche Belastung, was wir haben durch die Gelenke. Es verändert sich ja auch die ganze Position von uns da, die Mitte sozusagen in unserem Körper. Und dadurch ist natürlich, das hat auch alles Auswirkungen auf den Beckenboden. Zum Beispiel, wie wir gehen. Und manche Frauen fangen ja dann sozusagen an zu watscheln. Und
ja, ich auch.
Ja, und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf den Beckenboden, weil wir haben sozusagen so Querschichten im Körper, und das fängt schon bei den Füßen an, beim Beckenboden, bei unserem Zwerchfell und auch beim Gaumen oben. Und das spielt alles zusammen, und wenn sich natürlich da was verschiebt, und am Anfang ist ja die Brüste wachsen, und dann verschiebt sich eben der Schwerpunkt. Also ja, viele Frauen gehen dann eher nach vor, haben eine andere Haltung, bekommen ein leichtes Hohlkreuz. Und da muss man halt wirklich schauen, speziell in der Schwangerschaft wäre es sehr gut, wenn man eben auch auf die Haltung achtet, dass man eben aufrecht ist, weil natürlich auch die Lage vom Kind sich verändert, wenn man nicht schön aufrecht ist, sondern eben mit der Veränderung vom Körper auch dann mitgeht. Und dann können natürlich viele Verspannungen entstehen, und natürlich auch durch dieses Verschieben oft auch Verspannungen im Beckenboden oder Spannung, und das kann eben auch sehr schmerzen, und es gibt ja da auch dann Symphysenlockerungen und so weiter und so fort, und das ist alles ein Zusammenspiel, und ja, das ist dann eben anstrengend für den Beckenboden, weil er muss dann viel mehr gegenhalten wie sonst, hat viel mehr Gewicht, und ja, da ist er sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Jetzt hast du eben schon gesagt, da kann man vielleicht so irgendwie so ein bisschen Entspannung reinbringen in den Beckenboden. Gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, kann man sagen, Wärme würde helfen, oder in die Badewanne gehen würde helfen, oder ist es Bewegung, ist es ein langer Spaziergang? Was kann helfen, wenn in der Schwangerschaft die Schmerzen im Beckenboden schlimm sind oder so sind, dass man es nicht aushalten kann und mag?
Ja, Wärme ist natürlich absolut gut. Also so eine Badewanne tut immer gut, wenn man zum Beispiel ein Wärmekissen hat, dass man sich das zwischen die Beine reingibt zum Beckenboden. Bewegung ist das A und O. Und gerade viele Schwangere, die können sich ja am Anfang nicht so bewegen, denen ist schlecht, aber da ist wirklich wichtig, dass sie, wenn sie sitzen, vielleicht, dass sie sich auf so ein Luftkissen sitzen, falls sie noch arbeiten müssen. Einfach, dass das ganze Becken Mobilität bekommt. Tanzen wäre super. Hula Hoop ist jetzt natürlich in der Schwangerschaft nichts, aber wirklich tanzen, Bauchtanz wird auch empfohlen. Aber man kann ja auch einfach seine Lieblingsmusik auflegen und einfach mal lostanzen, die Hüften schwingen. Und es gibt schon so viel Bewegung und Spiel rein. Und natürlich auch als Entlastung einfach mal auf dem Boden oder auf die Couch oder im Bett legen, ein Kissen oder 2 Kissen unter die Hüfte, einfach, dass die inneren Organe ein bisschen weggehen und das Baby, dass einfach der Beckenboden einmal frei ist und einmal entlastet einfach sein kann für ein paar Minuten.
Okay. Jetzt hast du uns so ein bisschen durch den Beckenboden in der Schwangerschaft geführt. So richtig spannend und turbulent wird es dann ja aber tatsächlich unter der Geburt, weil da ist ja auch einiges los im Beckenboden. Was passiert da?
Ja, wir werden ja in der Schwangerschaft hormonell vorbereitet. Unser Körper wird auch vorbereitet, dass alles weicher, entspannt wird, dass wir bei der Geburt bereit sind, uns zu öffnen und das neue Leben empfangen können. Und da ist noch ein Tipp, wenn man schwanger ist, wenn man zum Beispiel nach der 26. Woche ungefähr ist oder 24., dass man wirklich aufpasst, welche Beckenbodenübungen man macht. Denn viele denken sich dann, ach, jetzt muss ich noch schnell den Beckenboden machen. Ich habe gehört, das ist gut für die Geburt. Ja, da ist ganz wichtig, dass man wirklich nur noch Visualisierungs-, Entspannungsübungen macht und keine Kräftigungsübungen mehr. Denn viele Frauen machen dann den Fehler, sie machen dann kurz vor der Geburt Kräftigungsübungen und da bereitet sich der Körper ja auf das Loslassen, auf dieses Weichsein und nicht auf das Training. Und deshalb ist es ganz wichtig, zum Schluss wirklich nur noch Visualisierung, ganz sanft öffnen, schließen, das Becken bewegen und nicht mehr kräftigen, dass wir bei der Geburt dann so bereit sind, dass wir loslassen können, dass das Baby gut rauskommt, dass die Muskeln, Faszien, Sehnen, alles entspannt ist, so wie das unsere Hormone auch für uns vorbereiten und dass dann alles läuft. Und nach der Geburt ist natürlich so, dass sich ja der Beckenboden wieder zurückbilden muss und darf. Und es ist dann egal, ob man einen Kaiserschnitt gehabt hat oder nicht. Denn die Belastung für den Beckenboden ist ja schon während die 9 Monate. Das ist die ganze hormonelle Umstellung. Das ist das Gewicht auf dem Beckenboden. Das ist die ganze Änderung der Haltung, der Körpermitte oder Körpermittelpunkt. Aber bei der natürlichen Geburt ist es natürlich auch mit der Geburtsverletzung am Damm zum Beispiel, wenn man einen Dammriss gehabt hat und so weiter. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man wirklich nach der Geburt auch seine Narben pflegt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das nicht so gemacht, wie ich es jetzt nach der Beckenbodenausbildung machen würde, weil ich einfach gesehen habe, wie wichtig das ist. Und wenn man sieht, wie eine Narbe, wenn die hart wird, wie das Gewebe sich verändert und dass es dann natürlich auch Einfluss auf den Beckenboden hat, dann bitte ich wirklich jede Frau, dich, dass du wirklich auch egal wie lange es her ist, regelmäßig deinen Beckenboden oder den Damm massierst, dich um deine Narben kümmerst. Genau, und das Gleiche ist auch beim Kaiserschnitt, das ist auch eine Narbe am Unterbauch. Und das hat ja meistens auch einen Zusammenhang mit dem Beckenboden, weil ja meist auch Bauchmuskeln durchtrennt werden und zum Beispiel die geraden Bauchmuskeln hängen ja auch mit dem Becken zusammen. Und dass man sich da unbedingt auch schont und die Narbe pflegt und es gibt ja da schon so tolle Sachen, was man auch für Kaiserschnittnarben machen kann, wie Taping und mit so, ich glaube, so Elektrosonden oder so. Das weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich habe da mal so ein Gerät gesehen, was man da auch machen kann. Also unbedingt die Narbe entstören und hegen und pflegen. Genauso wie auch das neugeborene Kind natürlich, aber wir dürfen unseren Körper absolut nicht vergessen. Und natürlich auch nicht die Rückbildung. Wenn wir uns denken, 9 Monate hat der Körper wirklich einen Marathon hinter sich gelegt und da ist dann die Geburt eigentlich nur ein Klacks, obwohl die meisten Frauen immer so die Panik vor der Geburt haben. Natürlich, bei einigen ist sie schön, bei einigen weniger schön, was natürlich dann nicht so toll ist, aber es ist unser Körper, es ist unser Tempel und wir müssen dann auch schauen, dass wir einen funktionierenden Körper haben, dass wir auch gut für unsere Kinder sorgen und für die Kinder da sein können. Denn wir möchten ja alle lachen, niesen, husten, unseren Kindern nachlaufen, ohne dass wir zum Beispiel Urin verlieren oder ohne dass wir einen Druck nach unten haben oder das Gefühl, dass was von uns raushängt. Und deshalb ist es so wichtig einfach, dass man für die Rückbildung was macht, dass man für den Beckenboden was macht, dass man wirklich auf sich schaut. Und auch gerade fragen mich oft Mamis in meinen Kursen, ja, wann darf ich denn wieder laufen, wann darf ich wieder Sport machen? Und man muss ja schon bei Yoga und Pilates achten nach der Geburt, wenn man früh anfängt, dass man wirklich einen postnatalen Kurs macht und nicht einfach wieder in die Power-Yoga-Stunde oder Ashtanga oder Vinyasa geht, sondern dass man wirklich vorher schaut, kann ich meine Körperöffnungen öffnen und schließen? Kann ich alle anspannen und entspannen, gezielt? Das können 1/3 der Frauen zum Beispiel nicht. Kann ich auch die Spannung halten? Und ob eine Rektusdiastase besteht. Und das sind einfach so Anzeichen, was man einfach wirklich schauen muss. Funktioniert das? Denn wenn das nicht funktioniert, dann bitte, bitte, bitte kümmere dich um deinen Körper. Gib ihm Zeit, auch wenn es ein Jahr dauert. Das kann ein Jahr dauern oder länger. Aber fang dann erst an. Denn wenn du den irgendwann Inkontinenz bekommst, das kann nicht nur Harninkontinenz sein. Also in der Ausbildung habe ich von einem Fall gehört von einer jungen Dame, die Mitte 25 war und hatte Stuhlinkontinenz. Also, dass man wirklich Winde nicht mehr halten kann, dass einfach auch Stuhl losgeht, wenn man niest, hust, lacht. Und das ist natürlich schrecklich, denn die Frauen trauen sich dann teilweise nicht mehr raus. Und was halt auch ist, in der Schwangerschaft, das ist auch hormonell, wird ja die Blase auch umtrainiert. Also wir gehen ja da öfter auf die Toilette. Und bei mir war es nach der zweiten Schwangerschaft, dass ich zum Beispiel am Abend auf die Toilette bin, dann ins Badezimmer abwaschen, Zähne putzen und so weiter. Und dann hatte ich wieder so das Gefühl, ich muss wieder ganz dringend auf die Toilette. Und das kann man eben auch umtrainieren. Und das ist ganz wichtig, das haben die meisten, vielleicht du auch, Isabel, wenn man wohin geht, dann sagt man, ja, ich muss noch kurz auf die Toilette, weil wer weiß, wann ich wieder auf die Toilette kann, wo die nächste Toilette ist. Und das soll man wirklich nicht machen und auch bei den Kindern nicht. Man soll auf die Toilette gehen, wenn man muss und nicht präventiv.
Mhm.
Ja.
Ja, ich bin eher so ein Präventiver, aber ich habe mich auch ein paar Mal erwischt bei dem, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, man sollte nach der Geburt anfangen, habe ich jetzt nicht gemacht. Was ist denn, wenn man diesen frühen Start verpasst und einfach, also ich meine, mein Sohn ist jetzt fast ein Jahr alt, ich habe noch nichts gemacht für meinen Beckenboden, ehrlicherweise. Macht es denn noch Sinn, anzufangen oder ist das dann schon verloren?
Also jeder Tag ist wertvoll, du kannst jederzeit anfangen. Es ist so ein wichtiges Thema. Ich habe zum Beispiel voriges Jahr war wirklich sehr produktiv und ich bin ja eben Yoga-Lehrerin und nach dem zweiten Kind habe ich mir eben selber helfen müssen, weil ich eben beim Frauenarzt, bei der Osteopathie, bei der Physiotherapie, die haben alle gesagt, alles ist okay bei dir. Aber ich wusste, es ist irgendwas nicht okay, denn ich hatte wirklich diesen Druck nach unten, als wenn mich der Doktor im Krankenhaus nicht zugenäht hätte. Also es war wirklich nicht fein. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich werde jetzt nicht eine Beckenbodenausbildung machen müssen, um zu schauen, ob mir das hilft. Und dann habe ich mich wirklich eingeschrieben für den Grundkurs und in diesem Wochenende auf einer Folie stand genau mein Problem beschrieben, was ich allen erklärt hatte. Aber ich meine, jeder ist auf ein spezifisches Themengebiet vielleicht spezialisiert und ja, die dachten vielleicht, es wird noch, aber ich wusste selber, und deshalb habe ich dann eben weitergemacht mit der Beckenbodenausbildung und habe gesehen, wie wichtig es ist. Und ich als Yoga-Lehrerin habe dann wirklich voriges Jahr sehr produktiv gearbeitet und nicht nur einen Schwangerschaftskurs mit Yoga und Beckenbodentraining gemacht, nein, ich habe auch einen Mama-Baby-Online-Kurs gemacht mit Rückbildung, Beckenboden, Mama-Baby-Yoga, Yoga und Mama-Talks und danach mein Beckenbodenglück, also für alle Frauen, denn es ist nie zu spät. Und ich kenne eine Frau aus meinem näheren Umfeld und die sagt immer, ach Jasmin, ich brauche kein Beckenbodentraining machen. Mein Frauenarzt sagt, irgendwann nützt es nichts mehr, dann muss die Gebärmutter raus. Aber ich denke, egal ob die Gebärmutter drin ist oder draußen, der Beckenboden ist ja immer da. Also man soll ja auch präventiv vor einer Chirurgie oder vor einem Eingriff den Beckenboden trainieren. Und es hilft teilweise sogar. Und man soll ihn natürlich auch nach einem Eingriff trainieren. Und deshalb sage ich, für Beckenbodentraining ist es wirklich nie zu spät. Oder auch für Rückbildung, dass man einfach schaut, dass es dem Körper gut geht. Aber oft ist ja, die Zeit heilt alle Wunden, sage ich manchmal auch bei der Rückbildung, wenn Mamas ein schlechtes Gewissen haben. Wenn man sich genug Zeit zum Heilen lässt, weil eine Plazenta ist ja ungefähr wie so eine Hand groß. Und das ist ja dann so eine große Wunde im Bauch und das sieht man nicht. Deshalb hat man ja diesen Wochenfluss. Und ja, das tut nicht weh und dann nimmt man das nicht so schwer. Aber es ist wirklich eine große Wunde und man muss sich wirklich Zeit nehmen und vor allem im Wochenbett anfangen, richtig zu atmen. Denn oft haben ja Frauen auch einen Zwerchfellhochstand und sind kurzatmig. Und ja, das kann man eben wirklich, man kann wirklich einen Tag nach der Geburt oder am selben Tag anfangen, richtig zu atmen und einzelne Übungen zu machen, den Beckenboden visualisieren. Und das ist auch ein Punkt. Ich konnte selber am Anfang nicht die Körperöffnungen bewusst ansteuern. Ich musste auch vorher probieren zu visualisieren und ja, ich sag's nicht gern, aber es ist wahr, ich habe 2 Rückbildungskurse gegeben, also die dauerten circa, ich glaube, 6 oder 7 Wochen jeweils. Also 2 habe ich gegeben hintereinander und dann konnte ich es selber erst. Also ja, es dauert.
Das heißt, ich fand vorhin auch, es gibt ja so ein paar Punkte, die einem vor der Geburt, vor der Schwangerschaft niemand sagt, die aber beruhigen, wenn man sie hört. Du hast zum Beispiel gesagt, wenn man jetzt irgendwie Probleme mit dem Beckenboden hat, zum Beispiel einen starken Druck spürt oder Inkontinenz hat und man beginnt mit dem Training, dann ist es total normal und im Rahmen, wenn es aber dennoch ein Jahr, sagtest du, glaube ich, dauert, bis der Beckenboden wieder stabil ist. Ne? Das heißt, man muss sich nicht stressen, man muss nicht denken, irgendwas ist komisch, man macht es nicht richtig. Das heißt, wenn man damit arbeitet, kann es aber dennoch lange dauern, bis alles wieder so ist, dass wir uns wohlfühlen. Habe ich das bitte verstanden vorhin?
Ja, genau. Also ein Jahr kann man sich ruhig geben, generell für die Rückbildung. Das muss jetzt nicht nur der Beckenboden sein. Das kann ja, eine andere Frau hat vielleicht mit der Symphyse Probleme oder mit der Rektusdiastase, die andere mit dem Beckenboden. Da gibt es ja verschiedene Dinge, was eine Geburt, Schwangerschaft bewirken kann, was vielleicht unangenehm ist. Und ich meine, die andere Frau bekommt ihre Tage 3-4 Wochen nach einer Geburt oder 2 Monate nach der Geburt und die eine braucht ein Jahr. Also das ist je nachdem, wie der Körper ist, je nachdem, wie man sich vorher ernährt hat, wie man sich nach der Geburt oder im Wochenbett ernährt hat. Ich meine, das weiß ich von meinem Ayurveda-Aspekt heraus, dass es auch sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn man auch bedenkt, diese Baby-Blues, was es gibt, die haben auch sehr oft mit der Ernährung zu tun, was man eben nach der Geburt hat, dass man da eben durch die Nahrung eben sehr viel machen kann, weil wir einfach hormonell noch sehr sensibel sind.
Ja, ist wie bei jeder Depression auch, ne, dass das da helfen kann, wenn man sich gut und voller Energie ernährt, als ja, wenn man so schwere Dinge isst.
Genau.
Okay. Wenn man jetzt nicht so schluderig ist wie ich und ja, zeitnah und richtig anfangen möchte mit der Rückbildung und dem Beckenbodentraining, wie schnell nach der Geburt würdest du es empfehlen? Du hast eben gerade schon gesagt, Wochenbett, wahrscheinlich beginnt man wieder mit so dezenten, leichten Visualisierungen. Genau. Übung, wann, ja, wie sieht so der Zeitraum aus und ist da ein Unterschied, ob wir eine spontane Geburt oder einen Kaiserschnitt haben?
Ja, also im Wochenbett gibt es bestimmte Übungen, die kann man wirklich ab Tag 1 machen und dann mit einem Rückbildungskurs würde ich anfangen, so nach einer natürlichen Geburt, 6 Wochen nach der Geburt, beziehungsweise geht man da ja eh nochmal nach 6 Wochen zum Check, zum Frauenarzt oder Frauenärztin und dann Rückbildung. Oder nach einem Kaiserschnitt so circa 10 bis 12 Wochen und dann kann man beginnen.
Okay.
Und wenn man sich nicht sicher ist, einfach immer mit dem Arzt, mit der Hebamme abklären und ja, dass man einfach ein gutes Bauchgefühl auch dabei hat.
Mhm. Kannst du uns sagen, was für Dinge wir nach der Geburt mit Blick auf den Beckenboden lieber lassen sollten? Also du hast vorhin schon gesagt, zum Beispiel nicht zu schnell mit krassem Sport wieder anfangen.
Ja.
Was sollten wir noch sein lassen?
Ja, absolut. Also, dass man einmal die geraden Bauchmuskeln entlastet. Und wenn man zum Beispiel aufsteht über die Seite, dass man einfach alles über die Seite macht, weil man sollte zuerst nämlich auch die seitlichen Bauchmuskeln trainieren, bevor man die geraden trainiert. Also, die geraden einmal wirklich einmal entlasten. Wichtig, keine Sit-Ups, keine Crunches. Das würde ich generell nicht den Frauen empfehlen. Da gibt es viel bessere Bauchmuskelübungen, dass man eine schöne Taille hat. Dann, was ganz wichtig ist, auf der Toilette nicht pressen. Beim kleinen Toilettengang, also Wasser lassen, aufrecht sitzen. Beim großen Gang dann richtig schön runden, dass man einfach schaut, dass die Körperöffnung und die Adernziehungskraft zusammenspielen können. Was ist noch wichtig? Also wenn man Verstopfung hat, würde ich von Ayurveda-Sicht empfehlen, in der Früh ein heißes oder eine heiße Tasse Wasser zu trinken. Also so heiß, dass man sie trinken kann. Man kann auch Ingwer, Zitrone, Honig oder Kardamompulver reingeben, dass es besser schmeckt. Aber das hilft einfach, das ist in der Früh so wie eine innere Dusche und hilft eben sehr gut gegen Verstopfung. Und oft ist es ja so, wenn man Eisentabletten nimmt, gerade nach so einer Geburt, dass man Verstopfung bekommt, und wenn man natürlich dann druckt, ist es natürlich wieder eine Belastung für den Beckenboden und er ist wieder beleidigt. Was auch wichtig ist, wenn man niest oder hustet, dass man den Kopf zur Seite gibt und wie mein Arzt, mein Cousin immer sagt, am besten in den Ellbogen husten oder niesen. Ja, das ist einfach, das sind so Haupttipps. Wichtig auch die Narben pflegen. Und einfach schauen, dass man wirklich sehr viel Ruhe bekommt. Denn viele Frauen möchten dann sofort spazieren gehen und dann merken sie unterm Spazieren, ups, eigentlich ist mir das jetzt zu viel. Und dann müssen sie aber wieder nach Hause gehen. Also, dass man wirklich das Wochenbett als Wochenbett nimmt. Also, mir hat mal jemand gesagt, das Wochenbett vom Bett zur Küche, zum Bad und wieder zurück, das genügt. Aber ich verstehe es, wenn man mal raus möchte, spazieren, aber dann wirklich nur ein paar Minuten hinsetzen und schauen, weil es einfach wirklich, es ist alles noch von den Hormonen, alles so weich und alles muss sich rückbilden und der Wochenfluss und der Beckenboden, dass man da wirklich Acht gibt, weil wir wollen ja auch alle ein glückliches, entspanntes und vor allem kontinentes Leben.
Das stimmt. Und ich hatte, das ist ein spannender Punkt, auch mit dem zu früh starten. Irgendwie, ich hatte das nach meiner Geburt, es war eine Kaiserschnittgeburt, dass das der Wochenfluss, die Blutung hatten aufgehört. Es war eigentlich alles gut. Und dann habe ich das erste Mal wieder eine Jeans angezogen. Hatte das aber gar nicht so bewusst, habe nur, also abends nach einer Woche fing die Blutung auf einmal wieder an und ich so, Gott, was ist los? Bis ich festgestellt habe, das war das erste Mal, dass ich wieder eine enge, straff sitzende Hose anhatte, wo ich gemerkt habe, dass, auch wenn sich das bei mir eigentlich alles ganz okay anfühlte, war offensichtlich doch noch nicht alles irgendwie so abgeheilt, dass es okay war. Und dann hatte ich bei zwei meiner Freundinnen, die nach mir Kinder bekommen hatten, genau das Gleiche. Auch sie haben gedacht, oh, ist ja alles gut, Wochenfluss hat aufgehört, ich habe keine Blutung mehr, ich kann wieder ganz normal durch die Gegend laufen und mich wieder ganz normal anziehen. Und beide hatten abends wieder Blutung. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich vielleicht ein bisschen Ticken mehr Zeit lässt, als man denkt, man braucht sie. Weil irgendwie, wenn man das Gefühl hat, es ist alles wieder gut, kann man vielleicht noch so ein paar Tage dranhängen.
Genau. Und das ist auch mit enger Kleidung, weil du das ansprichst. Wenn du dir jetzt denkst, wenn du einatmest, geht der Bauch ja so richtig schön raus. Und wenn du ausatmest, geht ja der Nabel Richtung Wirbelsäule. Und wenn du dann ganz eine enge Jeans anhast, hat ja nicht mehr so viel, wie sagt man, dann ist ja mehr Luft im Bauch und die kann ja nicht raus, weil der Bauch kann nicht raus und dann geht der ganze Druck wieder auf den Beckenboden runter und dann ist er wieder belastet. Deshalb sollte man auch, ja, wenn man Probleme mit dem Beckenboden hat oder gerade so rückbildend, bitte keine engen Sachen anziehen. Das ist nämlich auch wieder ja kontraproduktiv für den Beckenboden. Es gibt zwar so nach der Geburt von vielen so Urvölkern Auch im Ayurveda wird es empfohlen, dass man sich den Bauch so abbindet. Aber das soll man nur zum Beispiel 20, 30 Minuten am Tag machen und nicht länger. Das ist so auch eine rückbildende Maßnahme. Aber anstatt den Bauch abzubinden, kann man zum Beispiel auch sich auf den Bauch legen und unter dem Bauch ein Kissen reingeben, einfach, dass man so einen ähnlichen Effekt hat.
Okay, das waren schon viele gute Tipps. Vielleicht magst du uns zum Abschluss nochmal weitere Tipps geben, nämlich 3 Übungen, die wir machen können, entweder in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, um unser Beckenboden positiv zu unterstützen.
Also die Nummer 1 ist einfach atmen, dass man sich einfach mal hinsetzt. Du kannst eine Hand aufs Herz geben, die eine auf den Bauch und mal einfach in den Brustkorb einatmen, in den hinteren Rippenbogen oder Rippenbögen und dann in den Bauch und dann ganz lang wieder ausatmen. Du kannst dir auch vorstellen, dass das wie so Meereswellen sind, die bei der Einatmung geht die Meereswelle nach innen Richtung Beckenboden und beim Ausatmen geht sie wieder zurück. Also das ist eben ganz, ganz gut, weil eben der Beckenboden und das Zwerchfell sehr eng miteinander verbunden sind. Die massieren auch die inneren Organe, also ist es wirklich sehr gesund. Also richtig schön atmen. Dann ist auch wichtig, dass man aufrecht sitzt, dass man wirklich, wenn man sich hinsetzt, die Füße so 90 Grad hat, die Sitzbeinhöcker gut spürt, die Wirbelsäule aufrecht ist, die Schultern entspannt sind und am besten wäre natürlich ein gerader Blick nach vorne. Also wenn du viel am Computer arbeiten musst, wäre auch gut, wenn du dir den Laptop so hinstellst, dass du gerade hinschaust und nicht runterschauen musst. Ja, und dann ist natürlich generelle Körperbeobachtung bzw. Bewegung, weil viele Frauen haben ja einen schwachen Beckenboden. Dann gibt es einige mit einem verspannten Beckenboden und das kann sehr schmerzhaft sein beim Sitzen, ja, bei der Liebe und so weiter und so fort, beim Tampo einführen und das ist einfach nicht toll. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man eben das Becken mobilisiert, dass man eben das Becken kreist. Also wenn du auf dem Stuhl sitzt, kannst du einfach einmal probieren, mit dem Becken Kreise zu machen, mit dem Becken Achten zu machen, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Dann machst du schon was für deinen Beckenboden, entspannst ihn. Und es ist einfach wichtig, immer vorher den Beckenboden zu entspannen, bevor man dann wieder anfängt mit dem Training, denn es gibt ja auch Mischformen vom Beckenboden, dass man zum Beispiel Spannung hat und einen schwachen Beckenboden. Denn wenn man viel Spannung im Beckenboden hat, wird er automatisch dann schwach. Und deshalb ist es wichtig, dass man vorher die Spannung rausbringt, bevor man zum Beispiel mit Kegel anfängt. Ich meine, Kegelübungen, das sagen ja viele Leute immer, ja, mach Kegelübungen. Aber das ist nicht für jeden gut. Denn wenn du Spannung im Beckenboden hast, dann willst du nicht noch mehr Spannung reinbringen. Da musst du dich vorher entspannen. Und das Gleiche ist wie mit den Yoni-Eier oder die Liebeskugeln und sowas gibt. Also wenn du eine Senkung hast oder einen schwachen Beckenboden, dann ist es nicht optimal, denn beim schwachen Beckenboden geht's vielleicht, aber wenn du eine Senkung hast, kann es sein, dass du, ja, dass es irgendwo einfach drinnen hängt, ohne dass du den Beckenboden trainierst. Oder bei einem Angespannten ist es natürlich wieder kontraindikativ. Also das ist wirklich immer zu schauen, wie ist mein Beckenboden, was kann ich für ihn tun? Und jede Frau hat einen anderen oder ja ein anderes Problem. Also auch wenn wir beide zum Beispiel Kinder bekommen haben, heißt es nicht, wir haben jetzt unbedingt einen schwachen oder einen angespannten. Wir können auch Mischformen haben. Ja, und denen Frauen, die einen ganz tollen Beckenboden haben und einen gesunden, denen gratuliere ich. Und wünsche ihnen aber auch, dass sie präventiv immer schauen, dass sie was für ihn tun. Und in meinem Kurs Beckenbodenglück zum Beispiel, da sind ganz viele Alltagsübungen drin, weil man kann ganz viele Sachen im Alltag integrieren, dass man einfach den Beckenboden unterstützt. und dass man dann gar nicht mehr so viele Beckenbodenübungen machen muss. Aber es ist natürlich gut zu wissen, was einen gut tut und was man für sich machen kann und für seinen Beckenboden.
Liebe Jasmin, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, für mich war es halt, wie gesagt, super spannend, weil ich irgendwie den Zugang nicht gefunden habe bis jetzt und das total wichtig aber fand und es die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war, Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Deswegen vielen, vielen Dank, auch einfach ganz persönlich für mich, dass du uns da so ein bisschen durchgeführt hast und uns ein bisschen was dazu gesagt hast. Vielen Dank, liebe Jasmin.
Sehr gerne, liebe Isabelle, und ich hoffe, dass da auch was für dich dabei war, was du auch gleich umsetzen kannst und ja, dass du einfach deinem Beckenboden auch was Gutes tust.
Das mache ich. Vielen Dank, liebe Jasmin. Bis dann. Sehr
schön. Bis dann. Danke. Tschüss. Mamaste.
Liebe Jasmin, vielen, vielen Dank. Du hast mir damit nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass ich mich endlich um meinen Beckenboden kümmere. Ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen, konntet ein bisschen Anstoß und Inspiration aus dieser Folge mitnehmen und vielleicht die ersten Schritte Richtung gesunden Beckenboden unternehmen. Sehr gesund für eure Seele wäre es auch, wenn ihr die nächste Folge wieder reinhört. Die erscheint schon nächsten Montag, denn ab sofort gibt es den Echte Mamas Podcast wöchentlich. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Wunderbaren.